NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Miron Tenenberg. Der in Hamburg lebende Publizist Armin Levy engagiert sich seit vielen Jahren auf vielfältige Weise im Kampf gegen Antisemitismus. Der in Teheran geborene Levy klärt dabei auch besonders über Islamismus und dessen Ideologien auf. Zugleich setzt er sich seit langem für die Stärkung und Sichtbarmachung jüdischen Lebens ein. Denn nach vielen Jahren in Gemeindestrukturen leitet er seit Ende 2023 die Jüdische Union. Das ist ein Verein, der abseits der etablierten Gemeinden eigene Angebote für ein vielfältiges, selbstbewusstes jüdisches Leben in der Stadt anbietet. Levy versteht einen Teil seines Engagements auch als Beitrag für einen kulturellen Austausch und will den gesellschaftlichen Dialog damit fördern. Armin Levys Biografie ist aber auch geprägt von einer Fluchtgeschichte aus dem Iran, wo er 1979 geboren wurde und als Kind sowohl jüdische Tradition als auch islamische Kultur erlebte. Die Verfolgung und Tötung seiner Eltern durch das Mullah-Regime prägt sein Engagement bis heute. Seit über 15 Jahren lebt er nun in Hamburg und ist übrigens auch ausgebildeter Kantor. Als Direktor von Ravi News, einem jüdischen Medienprojekt in Hamburg, verbindet Levy Journalismus mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Herr Armin Levy, wie geht es Ihnen jetzt, wo das Mullah-Regime so deutlich geschwächt wurde?
Das ist einfach meiner Meinung nach so eine einmalige Chance, dass man sieht, dass endlich Kopf der Schlange wurde abgeschlagen und spürt man ein bisschen Frühlings im Iran. Man sieht, dass Menschen Hand in Hand sich einsetzen vor Ende dieses Regime und eine demokratische, freie Land, hoffentlich bald im Iran.
Sicherheitsbehörden warnen vor der Bedrohung durch vom Iran unterstützte Organisationen. Dabei geht es konkret um Anschläge auf jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen. So hat zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Oldenburg aufgrund von staatlichen Empfehlungen wegen des Irankriegs sicherheitshalber ihren Tag der offenen Tür verschoben. Wie schätzen Sie denn die Bedrohungslage ein?
Was Sicherheitsbehörden sagen und auch andere Sicherheitsbehörden von Nachbarländern, europäischen Ländern. Deutschland war immer eine Zentrale für iranische Spionage und Führung von Terrorismus in Europa und im Westen. Einfach kann man das auch in Berichte von Verfassungsschutz sehen, welche Rolle Generalkonsulate in Frankfurt, in Hamburg gespielt haben, weil auch Hamburg ist es Gastgeber für größte exiliranische Community und die Wahlen und die sind immer aktiv. Und tatsächlich, diese Gefahr ist groß, weil die alles versuchen, Menschen bespitzen und einschüchtern. Und auch da, die am Ende sind und nirgendwo einen Platz und Zukunft haben, die versuchen auch alle mit sich unterziehen und maximum möglich Schaden verursachen. Daher, das ist sehr wichtig, dass man diese Gefahr ernst nimmt. Und das ist leider auch beim Sicherheitsbehörden und Polizei ist es so lange nicht passiert. Die nehmen das nicht ernst. Und wenn etwas passiert, ist viel zu spät.
Sie haben regelmäßig auch gegen die Blaue Moschee in Hamburg demonstriert, also gerade auch ein Zentrum des Mullah-Regimes. Wie sehr wurden Sie denn in der Vergangenheit von iranischen Agenten konfrontiert?
Das ist immer normal, wenn man da demonstriert. Die schleusen sich ein zwischen Demonstranten und die haben auch ihre Verbündete. Und auch gegenüber, die stehen mit ihren Handys oder manchmal, wenn man vor Generalkonsulat von Iran steht, sieht man, dass die einfach durch Fenster Menschen fotografieren und filmen. Und jeder Mensch da steht und demonstriert, ist es bewusst, dass ich werde gefilmt und fotografiert und teilweise auch werden einfach Familie dieser Demonstranten auch unter Druck gestellt wegen Taten ihrer Kinder oder ihrer Verwandten in Deutschland und gefragt, welche Verbindung habt ihr mit diesem Mann oder mit diesen Menschen? Und das zeigt auch, dass die aktiv sich auch einsetzen und einfach alles beobachten, um nicht nur informativ, sondern auch manchmal operativ gegen Menschen wie ich und andere Aktivisten auch verwenden.
Herr Levy, macht Ihnen das nicht Angst?
Ja, die haben von mir alles weggenommen. Meine Kindheit weggenommen, meine Eltern weggenommen. Das ist meine Rache gegen Menschen, die möchten Israel und Juden und jüdisches Leben vernichten. Und Angst nicht, weil einfach ich habe noch Schlimmeres erlebt. Aber mit Debatte, mit Diplomatie, mit Sanktionen kann man so ein System nicht stürzen. Davor ist es auch notwendig, dass Menschen dieses Land, diese Kultur, diese Menschen und auch dieses Regime kennen, sich auch dagegen einsetzen und auch vermitteln zwischen ihre Geburtsland, Heimatland und auch Politiker, Abgeordnete, alle in ihre Stadt, ihres Land, wo die leben und einfach sagen, nein, das muss ein Ende haben.
Sie hatten gerade Ihre Eltern angesprochen. Diese wurden mit dem Vorwurf der Agententätigkeit von iranischen Schergen ermordet. Sie sagten in einem Interview in der Jüdischen Allgemeinen, dass sie bisher keine Chance gehabt hätten, sich von ihnen auf dem Friedhof zu verabschieden. Haben Sie Hoffnung, dass Sie den Iran demnächst besuchen können und dann auch Abschied von Ihren Eltern nehmen können?
Ich habe mehrfach diese tatsächlich Hoffnung gehabt. Und da bei jeder Welle Revolution und Demonstration gegen dieses Regime im Iran, Menschen wurden einfach brutal geschlagen, vernichtet, verhaftet, ermordet und exekutiert und hingerichtet, alle mögliche schlimme Sache. Diese Hoffnung, was Sie darüber reden, das ist eine Trauma für uns, weil das einfach, zum Beispiel bei letzter Welle, bei dieser Jina Mahsa Amini und weiter, oder bei 12 Tage Krieg, zuerst, das war Hoffnung, dass es zu Sturz dieses Regime kommt.
Sommer letzten Jahres.
Genau. Aber dann am Ende, 2 Tage danach, Präsident Trump hat gesagt, nein, wir wollen keine Regime-Change. Und Menschen sind irgendwie frustriert. Und bei mir, diese Hoffnung hat mich irgendwie traumatisiert, weil seit Hinrichtung meiner Eltern, jedes Mal, ich denke, ja, wir gehen diesen Schritt und das ist ein Ende. Und ich bin nicht einziger Mensch. Ich muss einfach Ihnen sagen, meine Eltern wurden nicht alleine so hingerichtet. Diese Etikette haben viele Menschen am Anfang dieses islamisches Regime bekommen. Das war einfach so zu sagen, du bist Spion, keine Ahnung, du bist Baha'i, du bist Jude, du bist Israeli. Und das war eine einfach grünes Licht von Hinrichtung dieser Menschen und Enteignung von alles, was die gehabt haben. Ich bin nicht Einzige. Aber nicht vergessen, dass uns wurde Geld verlangt, um Leichname unsere Geliebten, in meinem Fall meine Eltern, zurückzukaufen, dass sie uns gesagt haben, ihr müsst zum Beispiel für 2 Personen jeweils $10,000 bezahlen, auch nicht Rial oder Toman, iranische Währung, sondern einfach in Dollar jeweils $10,000 Geld genommen. Die haben gesagt, entweder ihr bezahlt dieses Geld und kauft diese Körper zurück, dann ihr dürft das auf jüdischen Friedhof laut ihrer Religion und auch Vorschriften beerdigen. Ansonsten, wir werden irgendwo auf die Wüste beerdigen. Und die machen das tatsächlich. Und ganze diese Schmerz, ganze diese Wut hat auch eine Hoffnung daneben, dass man sagt, irgendwann gehe ich mit einem Blumenstrauß. Ich bin häufig bei Kranzniederlegung überall dabei und Menschen, die Fotos, was Fotografen von mir fotografieren, sehen, bei jeder Kranzniederlegung, ich habe Tränen im Augen, weil einfach erinnert mich an diesen Moment, endlich mache ich das am Grab meiner Eltern, obwohl das keine jüdische Tradition ist, aber mit einem Blumenstrauß da. Und diese Sehnsucht ist groß und hoffentlich, ich kenne viele Menschen, die haben ihre Ticket auch, so eine offene Ticket gebucht nach Teheran und sagen, nächster Tag werden wir nach Teheran fliegen, ich will das auch auf jeden Fall machen.
Sie hatten gerade gesagt, dass mit Diplomatie keine Veränderung möglich sei. Gleichzeitig fördern Sie oder initiieren Sie hier in Hamburg wirklich viele Dialogformate. Wie geht das überein?
Um ein Dialogformat organisieren, um einen Dialog durchführen, braucht man auch dialogfähige Menschen und Partner. Wenn ich rede mit Diplomatie und Dialog mit Mullahs Regime, kann man nicht machen, weil die einfach die folgen ihrer eigenen Ideologie und sie haben kein Interesse an Demokratie oder Freiheit und weitere Dinge. Wie unsere tatsächlich Formate, was wir hier haben, zum Beispiel Friedensdialog in Homburg Nord und weitere Dinge, entsprechend, wir laden auch dialogfähige Menschen, die bereit sind, in ihrer eigenen Community demokratische Werte auch ein bisschen sichtbarer machen oder zum Beispiel bei vielen sehr religiösen Communities, wir setzen uns ein bei einfach Rechte von LGBTQ-Community oder weitere Dinge, dass die auch nicht ausgeschlossen werden und benachteiligt werden. Wir machen das, aber davor ist auch nicht einfach, passende Partner zu finden, dass die auch in solche Dialogformate mitmachen. Besonders geht es auch, weil wir auch nicht nur Islamismus haben, sondern auch in meist islamische Länder auch diese Judenhass und Israelhass zwischen Menschen durch einfach Narrative von Großeltern und Eltern zu Kinder und Enkelkinder haben. Und einfach Menschen, oder wir gehen auch viel zu Schulen in Stadtteile, wo auch meiste Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund aus islamischen Ländern, die da sind. Und wenn ich dahin gehe, wenn ich reingehe, die gucken so komisch, die können nicht glauben, der Jude ist. Und manchmal in so einem sehr aggressiven Ton fragen mich, bist du Jude, bist du Jude? Aber am Ende, wenn ich in einer Stunde mit denen fertig bin, über Judentum und jüdisches Leben erzählen, die umarmen mich und sich verabschieden und sagen, hoffentlich, wir sehen uns bald wieder.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Publizist Armin Levy, der auch der Direktor der Jüdischen Union in Hamburg ist. Herr Levy, wir bieten unseren Gästen und Gästinnen an dieser Stelle die Möglichkeit, einen Song mit jüdischem Kontext auszuwählen. Haben Sie auch etwas mitgebracht?
Ja, ich möchte gerne von iranischstämmiger Sängerin in Israel, Maori Nedar, das Lied Ichne Bechik Yaldot von Album auch unter gleichem Name, und ich widme das an alle Menschen, die einerseits Wurzel im Iran haben, andererseits eine Wurzel in Israel, und ihr Herz schlägt für beide Länder und für Demokratie und Frieden in beide Länder.
Yeshena bechek yaldut lematay tishkevi de'i kine urim kane oret nine aru hala'a ימי השחרות קומי צאי ראי מלאך שיבה במוסר שחרו והתנערי מן הזמן כציפורי אשר מרסיסי לילה התנערו והתנערי מן הזמן כציפורי אשר מרסיסי
Sie hörten Maureen Nehedar mit dem Titel Yeshena Bechek Yaldut, also sie schläft im Schoß der Kindheit, was auf dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 2014 erschienen ist. Die in Isfahan im Iran geborene und in Israel aufgewachsene Sängerin und Komponistin ist eine seltene weibliche Stimme in der Tradition jüdischer liturgischer Dichtung, was ihr international viel Anerkennung entgegengebracht hat. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
Rund ein Jahr nach der Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist der Angreifer zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Das Kammergericht wertete die Tat als radikal islamistisch. Es sprach den 20-jährigen Syrer unter anderem des versuchten Mordes und der versuchten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig. Der Spanier überlebte den Angriff nur knapp. Bis heute ist er nicht in der Lage zu arbeiten und in psychologischer Behandlung. Er war in dem Verfahren Nebenkläger. Der jüdisch-christliche Dialog ist nach Worten des Judaisten Christian Ruttishauser im Umbruch. Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober, der Gaza-Krieg und nun der Krieg mit dem Iran habe zu einem unerwartet offenen Antisemitismus geführt, sagte der diesjährige Träger der Buber-Rosenzweig-Medaille der katholischen Nachrichtenagentur. Der Schweizer Jesuit erhält die Medaille am Sonntag in Köln für Verdienste um den christlich-jüdischen Dialog. Eine breite Bevölkerung habe erst jetzt das Phänomen des linken Antisemitismus in Form von Antizionismus wahrgenommen. Die Aufarbeitung und Erinnerungskultur in Bezug zur Shoah würden vom postkolonialen Diskurs verdrängt, der in Israel nur Europas Kolonialismus sehe, so Ruttishauser. Für den Dialog bedeutet das, sich einerseits mit neuen Mitteln dem nie wieder zu verschreiben und den neuen Formen des Antisemitismus zu begegnen. Andererseits müsse sich der Dialog neu mit Israel und Palästina auseinandersetzen. Alle Fraktionen des Niedersächsischen Landtags haben dafür gestimmt, den Schutz jüdischen Lebens in die Landesverfassung aufzunehmen. Bei der abschließenden Beratung des Entwurfs von SPD, Grünen und CDU befürwortete auch die AfD-Fraktion die Gesetzesänderung. Den ersten Teil des Entwurfs, das Bekenntnis zur Europäischen Union im ersten Verfassungsartikel, lehnte die Partei jedoch ab. Europaministerin Melanie Walter nannte die Einfügung des klaren Europabezugs und des Schutzes jüdischen Lebens in die Landesverfassung wichtige Schritte. Politik und Gesellschaft müssten alles dafür tun, dass sich Jüdinnen und Juden in Niedersachsen sicher fühlen und dass sie ihr Vertrauen in Staat und Gesellschaft nicht verlieren. Zurzeit verzeichne die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Niedersachsen 12 Vorfälle pro Woche mit antisemitischem Hintergrund. Die Aufnahme des Artikels 6d in die Verfassung mache unmissverständlich deutlich, Antisemitismus habe in Niedersachsen keinen Platz, so die Ministerin. Die jüdische Gemeinde in Oldenburg hat wegen des Irankriegs sicherheitshalber ihren Tag der offenen Tür verschoben. Man müsse die Sicherheit aller Menschen gewährleisten, von unseren Gemeindemitgliedern, aber auch von allen Besucherinnen und Besuchern, sagte Claire Schaub-Mohr, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Oldenburg. Zuerst hatte über die Absage die Nordwestzeitung berichtet. Sicherheitsbehörden hatten der Gemeinde empfohlen, die Veranstaltung an diesem Sonntag abzusagen. Geplant waren unter anderem 2 Führungen durch die Oldenburger Synagoge. Wann der Tag der offenen Tür nachgeholt wird, steht nach Angaben der jüdischen Gemeinde noch nicht fest. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt legt heute die aktuelle Parascha Ki Tisah aus, also den aktuellen Abschnitt der Tora.
Es gibt Geschichten, deren Botschaft unmissverständlich klar zu sein scheint. Eine solche Geschichte ist die des plötzlichen Abfalls der Israeliten in der Wüste und der Bau des goldenen Kalbes. Die Geschichte steht im Wochenabschnitt des heutigen Schabbat, Ki Tisah, im 2. Buch Mose, Kapitel 32. 2 Pole stehen sich hier schwarz und weiß gegenüber. Auf der einen Seite Moses, der die monotheistische Gesetzesordnung, die steinernen Tafeln mit den 10 Geboten, empfängt. Auf der anderen das Volk, das einem mythischen Kult verfällt, sich einen animalischen Abgott baut und ekstatisch um diesen tanzt. Der Tanz um das goldene Kalb. Man braucht nicht nachzusinnen und zu wissen, für welche Seite man sich zu entscheiden hat. Wir sind geneigt, die Geschichte als einen Rückfall in eine ältere, archaische Ordnung zu lesen. Aber der jüdischen Auslegung geht es nicht um zeitliche Linearität. Beides, Gesetz und Mythos, sind immer als 2 Möglichkeiten gleichzeitig gegeben. Der Philosoph Ernst Cassirer schreibt, in der Politik leben wir immer auf vulkanischem Boden. Wir müssen auf abrupte Konvulsionen und Ausbrüche vorbereitet sein. In allen kritischen Augenblicken des sozialen Lebens des Menschen sind die rationalen Kräfte, die dem Wiedererwachen der alten mythischen Vorstellungen Widerstand leisten, ihrer selbst nicht mehr sicher. In diesen Momenten ist die Zeit für den Mythos wiedergekommen. Denn der Mythos ist nicht wirklich besiegt und unterdrückt worden. Er ist immer da, versteckt im Dunkel und auch auf seine Stunde und Gelegenheit wartend. Diese Worte, die sich eigentlich auf den Nationalsozialismus beziehen, treffen ziemlich genau auch auf die Geschichte des goldenen Kalbes zu. Ich frage mich, welche Bedeutung ihr in unserer Gesellschaft zukommt. Erleben wir angesichts der Entwicklungen in den USA nicht auch einen archaischen Rückfall in den Mythos und da, wo die Superreichen zum Maßstab werden, einen neuen Tanz um das goldene Kalb? Die Geschichte in der Tora endet mit einem Blutbad. Moses zertrümmert die Gesetzestafeln. 3000 Menschen werden dahingemetzelt. Im Volk herrscht Katzenjammer und Reue. Moses zieht ein weiteres Mal auf den Berg, um mit einem zweiten Paar Gesetzestafeln zurückzukehren. Im Talmud fragten sich die Rabbinen, wie es zu dem plötzlichen Abfall nach so vielen Zeichen und Wundern, das heißt so vielen handgreiflichen Erfolgen auf dem Weg in die Freiheit kommen konnte. Ihre Deutung fällt unerwartet verständnisvoll aus. Ohne die Vorgänge um das goldene Kalb gut zu heißen, erkennen die Rabbinen das Problem in der vom Menschen als linear erlebten Zeit. Sie gehen in der Geschichte einen Schritt zurück und verweisen auf Moses zeitliche Verspätung. Es heißt in der Tora: Als aber das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen. Es ging um nicht mehr als eine Nacht. Die Tage beginnen im Judentum mit dem Abend. Moses hatte angekündigt, am 40. Tag zurückzukehren. Aber er kommt nicht am Abend, sondern erst am darauffolgenden Mittag. Diese zeitliche Verspätung stellte für die Rabbinen ein Vakuum von einer Nacht her, in der Panik das Volk erfasste. Sie machte mit einem Schlag alle bis dahin erzielten zivilisatorischen Errungenschaften zunichte. Vielleicht ist es dieses Zeitvakuum, dieser plötzliche Bewusstseinsrutsch in die Panik und der unverhoffte Zusammenbruch aller Gewissheiten, auf den auch wir unseren Blick richten sollten. Das Volk war einen Moment auf sich allein gestellt, trug selbst die Verantwortung. In diesem Moment, da es sich nicht mehr sicher war, ob es noch eine Führung hatte, geschah der Absturz in den Abgrund. Die israelitische Gesellschaft musste in den folgenden 40 Jahren lernen, auch ohne Moses, ohne einen Führer, bestehen zu können. Ebenso müssen auch wir die geistige Kraft entwickeln, die Verantwortung tragen zu können. Die Tora gemahnt uns, das einstige Blutbad nicht zu vergessen, zumal wir niemals wirklich wissen, ob wir die Krisen bestehen. Shabbat Shalom.
Es sprach Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt. Zum Schluss hören Sie das Torat Adonai. Übersetzt lautet der Text: Gottes Lehre ist perfekt und stellt die Seele wieder her. Es singt Judy Rees, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.